bevorzugt mit dem Hashtag C3T. Für Übersetzen für euch tun Pharmafirma und Oscar. Und die Speaker, die wir jetzt gerade vorgestellt werden auf der Bühne, sind Stefanie und Patricia. Vielen Dank für diesen Applaus. Vielleicht habt ihr auch einen Moritz erwartet, weil der im Programm angekündigt war, aber vor einigen Minuten ist jetzt Stefanie, also es ist jetzt Stefanie für ihn eingesprungen. Also es, das war leider ein Fehler in unserem Fahrplan. Aber Stefanie und Patricia werden über Hacking, DIY, also es, ja, es geht um ethische Hardware. Der Titel ist PCB aus Leben, wie man damit auch einen Mikrocontroller-Dinge machen kann. Es geht auch um das Thema Feminismus, feministische Hardware. Vielen Dank an euch beiden und damit, ja, danke, dass ihr alle da seid. Es freut uns, dass wir hier unser Projekt vorstellen können, die Clay PCBs. Es gibt auch eine Ausstellung im Erdgeschoss in der Art and Play Gebiet. Und Stefanie, sagt jetzt noch was? Ja, auch wir nutzen das Thema feministisches Hacking, um etwas zu bauen, das unseren Standards entspricht, wie ethische Hardware aussehen könnte. Und wir möchten euch jetzt erzählen, wie wir damit gestartet haben. Wir haben uns in einem FabLab oder HackLab getroffen, Miss Baldassar's Laboratory, das Stefanie gestartet hat. Und ja, wir haben da zusammengearbeitet seit etwa 10 Jahren. Und in diesem Hackspace, das ist auch ein Space für Maker und feministische Hackerinnen, die zwischen oder Künstler, Künstlerinnen, die in diesem Bereich arbeiten. Und wir sind ein größeres Netzwerk von transfeministischen Hackerinnen rund um den Globus. Und wir sind, ja, wir möchten das Ganze auch ein bisschen entmystifizieren und da machen wir, dafür machen wir Workshops und versuchen da minorisierte Gruppen halt nicht nur Frauen, sondern halt auch alle Individuen im Flinter-Bereich zu inkludieren und diesen alles, die ganze Technologie nahezubringen, sei es direkt oder durch Kunst. Und wir möchten auch diesen Gender-Vorurteile natürlich alle loswerden. Und darum machen wir verschiedene Workshops. Unsere Workshops sind normalerweise nur für Frauen, also für weibliche Menschen, nicht binär oder nicht binär. Und ich zeige euch hier ein paar Bilder vom Workshop, wie das so aussieht. Wir machen auch morgen einen Workshop, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und wir machen auch Ausstellungen, wo halt diese Dinge gezeigt werden, damit die Leute eine Plattform kriegen, die Künstlerin. Und wir hatten da am Anfang ein paar Probleme, dass die halt nicht die Dinge nicht wussten, wo sie die zeigen können, und wir bieten ihnen jetzt einen Platz, um alles anzuzeigen. Wir haben auch in Wien einen Female Artist Index aufgebaut, wo die Leute quasi sich gegenseitig kennenlernen können. Aber jetzt mal zum PCB-Projekt, zum Leiterplattenprojekt, und das ist eben aus diesem Netzwerk gestartet, in diesem Hacking-Kontext. Und das Ziel ist, die globalen Herausforderungen rund um das, ja, um Konfliktmineralien und so weiter zu entschärfen. Und was wir machen, ist eigentlich eine spekulative Methodologie. Es ist ein spekulatives Artprojekt. Wir versuchen, ob das geht, und wir versuchen, das auch im künstlerischen Kontext uns anzuschauen. Und dieses Projekt geht es jetzt eben darum, Hardware herzustellen mit ökologischen, feministischen und aus diesen Prinzipien. Warum Hardware, könntet ihr euch jetzt fragen? Ja, weil keine Software läuft ohne Hardware. Also manchmal, vor allem in unserem Gebiet, ist es halt wichtig, da haben wir häufig das Problem, dass die Leute quasi die Hardware vergessen, weil ja, Open Source ist halt primär immer noch so ein Software-Ding. Aber eben, es braucht immer noch die Hardware, und die Hardware muss irgendwo auf der Erde extrahiert werden. Und die Frage ist, wenn einige Leute frei sind, warum sind wir dann nicht alle frei? Und ja, das Problem ist, dass viele der Geräte, die wir haben, Konfliktmineralien beinhalten. Das ist Zinn, das ist Wolfram, Kaolin, Tantal, Gold und so weiter. Und wir möchten das ändern. Wir möchten, aber wir wissen, es ist nicht möglich, alle. Also wir müssen, ja, es ist nicht so einfach, kurz gesagt. Also was würde es denn heißen, wenn wir die gesamte Lieferkette uns betrachten? Dann sehen wir leider, dass das Mining und aber eben auch die ganze Herstellung immer noch auf kolonialisierenden Praktiken besteht. Immer noch daraus besteht, also quasi fremdes Land zu besetzen und die anderen Leute dafür zu nutzen, für uns Dinge zu machen. Das ist vor allem so, wenn es um Lithium und Gold und Kupfer geht. Da sehen wir sehr starke Zunahme von solchen nicht demokratisch legitimierten Tätigkeiten, die nicht mit der Bevölkerung abgesprochen sind.
Genau, und das ist, warum wir uns ziemlich genau nicht nur Gold und Kupfer, sondern auch Zinn ziemlich genau angeguckt haben, vor allem in Südostasien, wo zum Beispiel hier auch in Papua Kriege geführt werden über diese Ressourcen. All das ist auf jeden Fall kein lustiges Thema. Wir können und wollen das natürlich nicht nutzen, ohne uns auch mit schuldig zu machen, damit diese Kapitalisten zu stärken und ermächtigen. Und wenn wir uns E-Waste angucken, sehen wir ähnliche Probleme. Da geht es um Boden, Luft und Wasser, was natürlich natürliche Ressourcen sind, und die werden mitkontaminiert, auch von anderen Leuten, von fremden Leuten, von einheimischen Leuten, wenn man da nicht drüber nachdenkt. Das heißt, wenn wir versuchen, diese neuen Formen von Kolonialismus und Extraktivismus zu vermeiden, müssen wir auch auch anders darüber nachdenken, wie wir uns versorgen und solche Sachen verschiffen. Das hier ist eine Karte von illegalem E-Schrott, der auch schon eine lange Geschichte hat von kolonialistischer Unterdrückung. So, was hat das alles mit Feminismus zu tun? Naja, also feministische Hardware ist in unserer Perspektive, kommt das aus diesem Kontext von weil es historisch eher aus dem männlich dominierten Feld kommt. Und damit versuchen wir, die strukturellen und materiellen Schwenke in diesen Themen anzusprechen. Und Orte, wo Frauen und non-binäre Personen häufig übersehen werden, das anzugehen. Das heißt, indem wir diese Open Source und diese kollaborativen Prozesse fördern, wollen wir auch diese femininere Hardware und diese ethischere Art zu arbeiten zu fördern. Das heißt, wir fördern damit auch soziale Gerechtigkeit und sich umeinander zu kümmern und um die Welt. Das heißt, wir wollen diese normalisierten Narrative anfechten aus der Technik und Alternativen anbieten. Und so kamen wir mit ein paar Regeln für feministische Hardware zusammen. Die sind quasi unser Algorithmus, unser Manifest für feministische Hardware. Und die soll gemacht werden, indem man nicht auf schadende Arten meint. Man soll lokale, umweltfreundliche Materialien benutzen. Man soll unter guten Arbeitsbedingungen arbeiten und viele andere Sachen, zum Beispiel auch E-Schrott zu vermeiden. So, jetzt ist die Frage ist, wie können wir das alles vermeiden? Ne? Und wir sind KünstlerInnen, wir kommen aus der Kunstwelt und haben uns gefragt, wie können wir das machen? Und wir haben ein paar Initiativen gefunden, die tatsächlich auch hier aus der Gegend kommen und auch aus diesen Konferenzen, die tatsächlich, die wir sehr beeindruckend finden, wie zum Beispiel Verlötet oder verschiedene Recycling-Unternehmungen, wie zum Beispiel Wolfram und Tungsten und Gold. Auch verschiedene Metallquellen, die in sehr kleinen Formaten, in kleinen Minen gefördert werden. Also es gibt da Möglichkeiten, aber das sind eine Menge verteilte kleine Initiativen. Wir wollen natürlich auch die Fairmouse erwähnen, die auch, glaube ich, hier gegründet wurde, und das Fairphone. Es gibt eine Menge kleine Gruppen, die es versucht haben, aber was tatsächlich immer noch eine ziemlich große Lücke ist, ist die nicht toxische Art, Gold zu recyceln. Und da haben wir uns angeguckt, wie kann man eventuell das auf eine urbane Art fördern. Und mal geguckt, ob man da irgendwie Hightech vermeiden kann, und haben uns ein paar YouTube-Videos angeguckt dazu, wie man Gold aus Elektrogeräten bekommen kann, wozu man leider ziemlich fiese Chemikalien braucht, und sind dann am Ende bei Porzellan rausgekommen, insbesondere sehr altes Porzellan, was in den letzten Dekaden sehr ein sehr beliebtes Sammelstück geworden ist und ein sehr wertvolles, und da ist viel Gold drin, und das wird da mit einer speziellen Technik drauf gebrannt. Das ist Gold gemischt mit einem speziellen Öl meistens, was dann aufgetragen wird, und das Ganze wird in einen Kiln getan, in einen elektrischen Kiln, wo eine bestimmte Temperaturkurve abgefahren wird mit ungefähr 800 Grad. So, und das können wir vom Porzellan eigentlich nicht mehr wirklich entfernen oder recyceln. Da wäre jetzt die Frage, wie können wir dieses Gold vielleicht benutzen und in einem elektronischen Schaltkreis verwenden? Also wie können wir das Gold, das bereits in unserer Welt existiert, Gold, das nicht wirklich mehr angesehen wird, nicht mehr gewürdigt wird und nicht mehr im Trend ist vielleicht, und das stattdessen in einer Kunstinstallation oder in einem dekorativen Kunstwerk zu benutzen? So, und verschiedene Ökoaktivisten, wie zum Beispiel Maria Mies, die hat schon vor vielen, vielen Jahren gesagt, wir sollen mehr uns aufeinander verlassen und in Kollektiven zusammenkommen und einander aufeinander verlassen. Und wir versuchen also auch auf diese alten ökofeministischen Prinzipien zurückzuberufen. Und hier ist dieses Kaffeekränzchen unsere Inspiration. Da ist auch zum Beispiel echtes Gold. Es existiert bereits auf unseren Tischen und wir können das benutzen. Weil die Ökofeministen, die haben gesagt, entweder du solltest Dinge recyceln oder du solltest Dinge benutzen, die du halt schon hast, wo du bist. Und das ist also, was wir gemacht haben. In jedem Schaltkreis gibt es das Problem von konduktiven Materialien, also leitenden Materialien und nicht leitenden Materialien. In diesem Fall hatten wir schon ein resistentes Material in Form von diesem Porzellan und ein leitendes Material in Form von diesem Gold. Und da haben wir hier zum Beispiel Sensoren oder Schalter gebaut und verschiedene Interfaces für unser Kaffeekränzchen. Und Patricia hat diesen Schaltkreis designt, der hier entstanden ist, und Stefanie hat uns mit der Stickerei geholfen und dann haben wir hier verschiedene Soundsamples hinzugefügt, von Geräuschen, von Aktivismus aus anderen Orten der Welt und haben eine kleine Performance gemacht, mit genau diesem Medium und dieser Schnittstelle. Und aus diesem Prinzip haben wir eine Anleitung entwickelt, eine Schritt für Schritt einzeln, wo es nicht nur um die Technik selbst geht, sondern auch um die Stickerei, um das Anbinden der Kontrollgeräte. Und wir zeigen einfach ein paar verschiedene Bilder von den Performances, die wir gemacht haben. Also diese Tischdecke, die ist gemacht für vier Teilnehmende und mit vier verschiedenen Soundgeräten von Adafruit. Und die sind miteinander verbunden über diese leitenden Gewebe und Fäden. Und das wurde alles von Hand gestickt. Und hier sind ein paar Bilder davon, dieser Performance, die an verschiedenen Orten dargestellt wurde. Wir haben das den Salon der offenen Geheimnisse genannt, wo die Idee so ein bisschen ist, dass man diese segregierten Orte, wo Familien Ideen miteinander austauschen können, abbildet. Das hier ist ein kleines Video vom Ende einer Performance. Da hatten wir auch mechanische Mikrofone auf der Unterseite. Das war jetzt ein Erdbeben. Und damit stellen wir diese kolonialistische bourgeoise Tradition in Frage, wo es natürlich auch darum geht, dass Zucker und Kaffee kolonialistische Güter sind, und Gold natürlich auch. Und deswegen endete die Performance immer mit diesem erdbebenartigen Rütteln des Tisches. Und es war uns auch sehr wichtig, die Zeit zu nehmen, um sich diese Porzellansets nochmal genau anzusehen. Manche von denen wurden freiwillig von unseren Familien zur Verfügung gestellt und konnten wirklich komplett ausgenutzt werden und konnten dabei auch die Möglichkeiten und den Willen der Materialien und deren ästhetische Qualitäten mitnutzen. Also wir haben versucht, an manchen Orten Gold zu entfernen, wo wir es nicht wollten, und Gold an anderen Orten hinzuzufügen, wo wir es gerne haben wollten, und das mit sehr ähnlichen Techniken. So, die große Herausforderung jetzt war natürlich, dass wir gerne diese Chips auf diesen Soundboards ersetzen wollten, weil die sind jetzt nicht ethische Hardware, die sind einfach fertig gekauft. Und das heißt, wir haben jetzt versucht zu klären, wie können wir einen Fairtrade, einen ethischen Chip erstellen. Also haben wir uns gefragt, was existiert da vielleicht schon um uns herum und was kann man vielleicht schon benutzen? Und da viele in den letzten 15 Jahren es versucht haben, Arduino zu lernen, gibt es Tonnen und Tonnen von Arduino-Boards, die sehr funktionierende Chips auf ihnen drauf haben. Und es ist sehr einfach, den einfach runterzunehmen mit einem Schraubenzieher, einfach aus dem Board rauszuziehen und wieder zu benutzen, neu zu programmieren. Und auf eine sehr einfache Art versuchen wir so eine Leiterplatte, ein PCB, gucken wir uns von mehreren Perspektiven an, einmal die leitenden Materialien und wieder die nicht leitenden Materialien sich anzusehen. Und da wir diese Idee schon hatten, dass wir diese Leiter aus alten elektronischen Projekten machen. Und das heißt, wir haben viele, viele Experimente gemacht. Hier sind einige Bilder davon, wie wir getestet haben mit der Leitfähigkeit und wie man die Schaltkreise designen könnte, wie die diese Kacheln vielleicht miteinander verbinden könnten, und haben auch verschiedene Prototypen entwickelt davon, wie das elektronisch funktionieren könnte. Aber wir haben immer das Problem gefunden, dass das Porzellan leider sehr, sehr viel Energie braucht, um hart zu werden. Und auch, dass das Gold würde bedeuten, dass wir immer drei verschiedene Kacheln brauchen in diesem Fall. Und es ist ein sehr schwieriges Material, um damit zu arbeiten. Und wir haben auch irgendwie viele Materialien verschwendet, um das so nutzbar zu machen, und haben geguckt, ob es da eine nachhaltigere Art gibt, das zu tun. So, das heißt, das Urban Mining von Electronics, von Elektronik, das hat Stefanie schon erwähnt, da hatten wir viele große Boxen voll mit Arduinos, die als defekt anerkannt wurden, obwohl der Atmega-Chip, der Hauptprozessor davon, noch komplett funktional war. Das heißt, wir haben viele von diesen Atmegas benutzt, wir haben einen Call aufgerufen und die eingesammelt von ganz vielen Leuten um uns herum und haben diesen Schaltkreis entworfen. Wir müssen den Chip im Vorhinein programmieren. Und der hat schon ein paar Eingänge, Analogeingänge, kapazitive Eingänge, ein paar Knöpfe, ein paar Ausgänge für Knöpfe, Motoren etc. Es musste außerdem ein einlagiges Design sein, um es möglichst einfach zu halten, und haben uns dann so einen 3D-gedruckten Stempel überlegt, der uns hilft, die Markierungen für die Schaltkreise in den Lehm reinzustanzen und zu markieren. Wir haben Silber, das wir auch in der Stadt gefunden haben, also urban gefördert haben, und haben das da drauf gemalt. Und es ist wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, um das Silber da von Hand drauf zu malen. Manche Leute haben versucht, das mit Stempeln zu machen, aber das hat viel Material verschwendet. Deswegen, einer der wichtigsten Aspekte ist, dass wir die Möglichkeit nutzen wollten, um Wildlehm zu benutzen. Also nicht einfach irgendwelchen industriellen Lehm, sondern der Lehm, zu dem wir tatsächlich direkt Zugriff haben. All der Lehm, den wir im Laden kaufen können, da haben wir keinen direkten Zugriff in unserer Umgebung drauf. Und das hat uns ein bisschen Sorgen bereitet. Und wir haben diese Person gefunden, Heinz Lackinger. Und der ist ein Töpferer und Steinzeitexperte, und der nutzt asiatische Techniken, um Lehm in einem Lagerfeuer zu erhitzen. Das sieht man hier in seinem Hinterhof. Er benutzt das Altholz von seinem Garten, und das ist alles, was er benutzt, um sein Lehm zu brennen. So, wir hatten das Privileg, ein paar Tage mit ihm zu verbringen und da einen Workshop zu absolvieren. Und er hat uns beigebracht, wie man den Lehm findet, wie man ihn einsammelt, was für Lehme es gibt, welche Lehme man verwenden sollte und was deren Eigenschaften sind. Und das Ganze war tatsächlich eine sehr, sehr handliche und praktische Erfahrung, wo wir dann den Lehm alle einzeln gesammelt haben, geformt haben und dann ein Lagerfeuer genutzt haben, um es zu brennen. Und nach ungefähr 20 Minuten ist der Lehm dann mehr oder weniger gebrannt. Das hier nur ein sehr kurzes Video aus dem Workshop in Slowenien, den wir absolviert haben. Ja. Und dieser Brennungsprozess ist natürlich nicht 100% garantiert. Also es gibt auf jeden Fall eine hohe Ausschussrate da. Man sieht auf jeden Fall, dass viele von den Leiterplatten sehr unterschiedlich rausgekommen sind. Manche zerbrechen, manche verformen sich, manche verfärben sich. Und es kommt immer sehr darauf an, die Eigenheiten des Materials zu akzeptieren und damit zu arbeiten. Und jetzt haben wir natürlich, um die Komponenten zu verlöten, müssen wir erstmal unseren Chip mit einem Bootloader versehen und programmieren. Da haben wir auch eine Reihe von Tutorials veröffentlicht und gelistet. Es gibt auch einen Workshop unten, wo man das alles sehen kann, aber man kann es auch einfach aus unserem GitHub runterladen. Wir haben auch eine Ausstellung gemacht beim Staatspreis und das präsentiert. So, und die Idee mit dieser Dekolonialisierung ist, dass wir nicht zu irgendeiner Metropole gehen und da alles einsammeln, sondern dass wir versuchen, woanders hinzugehen und das mehr zu verbreiten. Das heißt, wir haben so eine Art Kit gemacht, so eine Art Camping-Kit, wie ein Rucksack oder sowas. Und da ist alles drin, was man brauchen würde für genau diesen Prozess. Wo steht quasi, wo man hingehen muss, um bestimmte Wurzeln zu finden und dann und den Lehm. Und dann kann man da seine eigenen Eingänge und Outputs erstellen. Zum Beispiel die Person hier hat uns beigebracht, wie man einen eigenen Lautsprecher aus Blättern und ein paar anderen Sachen erstellen kann. Und andere Leute haben auch beigetragen mit verschiedenen Elementen, die man nutzen kann als Eingang oder Ausgang. Sowohl im Kindergarten oder im Wald oder wo auch immer. Und auch das ist in der Ausstellung sichtbar. So, und zuletzt, das hier ist natürlich keine Massenproduktion, das könnte man auch gar nicht in der Massenproduktion machen. Das macht alles viel, viel langsamer. Aber man sollte sich natürlich darauf fokussieren, mit wem macht man das eigentlich? Sind alle, die da sind, freiwillig da, mit Konsens? Sind das Materialien, die man gefunden hat, die bereits existiert haben und wo man Materialien, die man bekommen kann, auf eine sichere Art für alle Involvierten? Und auch, ob alle Beteiligten in ein gemeinsames Wissensnetzwerk beitragen.
It is an open secret that the hardware in our smart devices contains not only plastics, but also conflict materials like tin.
Ich versuche das Video zu übersetzen. Also es geht darum, dass wir in den Geräten weniger Plastik haben wollen, sondern mehr konfliktfreie Mineralien und auch mehr, ja. Und das zum Benefit der Natur und den Menschen. Ein anderes Thema ist auch die Entsorgung. Oder ja, Goldminen sind häufig schlechte Arbeitsplätze. Auch die ganze Entsorgung funktioniert nicht gut. Mit dem feministischen Hacking machen wir einen künstlerischen Protest dagegen. Unsere feministische Hardware versucht dagegen anzutreten, dass wir andere Leute ausbeuten müssen. Feministische Hardware ist Bergbau ohne schädliche Nebenwirkungen, Arbeit mit fairen Bedingungen und das Ganze herzustellen mit Consent, gegenseitigem Einverständnis, mit gegenseitigem sich um sich gegenseitig kümmern, herzustellen. Wir haben diesen rucksackähnliche Kit hergestellt, mit dem man in die Natur gehen kann, die benötigten Dinge sich zusammensuchen kann. Und das Ganze besteht so aus vielen recycelten Materialien. Es ist für Biohacking-Experimente zum Beispiel nutzbar. Und viele, viele Tools und so weiter sind damit drin. Unter anderem unser PCB, unsere Leiterplatten, die nicht aus Plastik hergestellt sind, sondern eben aus Lehm, den man in der Wildnis findet und in einem Feuer selber gebrannt werden kann. Die Leiterbahnen bestehen aus lokal abgebautem Silber. Und auch die Eingabe- und Ausgabegeräte versuchen wir möglichst lokal herzustellen. Und ja, anstatt konfliktbehaftete Materialien zu verwenden.
Okay, we had at least.
Ja, wir könnten noch lange darüber sprechen, aber ich denke, jetzt habt ihr auch irgendwo mal Fragen. Darum gehen wir jetzt zur Frage und Antwort. Vielen Dank für eure wunderbare Arbeit und für euren Vortrag. Ja, wir sind genau auf dem Punkt gelandet und genau jetzt wäre nämlich das Frage- und Antwort Q&A vorgesehen. Geht doch an die Mikrofone und es gibt auch den Signalengel, wenn es Signale aus dem Internet gibt. Der Signalengel hat bereits eine Frage für uns. Nee, hat er nicht. Dann lass uns doch die Leute an den Mikrofonen eine Frage stellen. Hallo und danke für den wunderbaren Vortrag. Ich habe mich gefragt, wie ist es? Also es ist ja ziemlich so eine Reise, die ihr da gemacht habt. Was war denn das Überraschendste für euch, während ihr an diesem Projekt gearbeitet habt? Für mich war das, wenn wir über Extraktion nachgeforscht haben, dass es wirklich so viele Orte auf diesem Planet gibt, die sehr, sehr, wo es sehr schlimm ist, wie extraktionistische Tätigkeiten sind. Ich meine, wir hatten ein bisschen Ahnung davon, aber dass es so viel ist, es ist eigentlich die Leute und die Natur wird an viel mehr Orten ausgebeutet, als ihr euch das vorstellen könntet. Ich zum Beispiel, ich war Künstlerin, ich habe Farben waren zum Beispiel sehr wichtig. Da war das schon früher ein wichtiger Aspekt für mich. Und ich dachte, ich habe da eine ganze gute Technik, um zum Beispiel auch mit Ton zu arbeiten. Aber ich war dann überrascht, wie sich dieser wilde Lehm verhält, dass das so schwierig ist, wie der zum Beispiel altert oder sich verhält beim Brennen. Und man muss das halt irgendwie akzeptieren, dass man halt auch manchmal nochmals Dinge neu versuchen muss. Und dass man aber das Material auch wieder zurückbringen kann in seine ursprüngliche Form und nochmals neu anfangen kann. Was ich auch unterschätzt hatte, war die Zeit, wie lange man braucht, um etwas zu erreichen. Zum Beispiel bei Workshops, also wenn die Leute zu einem Workshop kommen, dann erwarten die eigentlich ein Resultat am Schluss. Aber dafür brauchen wir halt durchaus mal auch ein, zwei Tage. Die nächste Frage. Meine Frage. Ich weiß nicht, ob ihr das angeschaut habt. Aber habt ihr versucht, Logik zu implementieren, also Logikschaltungen, zum Beispiel ein einfaches AND-Gate oder OR-Gate? Die Frage wurde nicht verstanden und wird jetzt wiederholt, ihr habt ja jetzt den Chip genutzt, der schon existiert. Wir haben nicht versucht, solche Basic-Schaltungen, Grundschaltungen selber aufzubauen, sondern wir haben den Chip genutzt, der bei uns quasi als Elektroschrott rumlag. Wir haben uns wirklich auf die Leiterplatte konzentriert. Und was wir jetzt... wir müssen vor allem von den Firmen jetzt immer mehr auch fordern, dass Dinge repariert und ausgetauscht werden könnten. Aber nur so, der Chip ist halt, ich meine, wir müssen da auch mit anderen Materialien, wir könnten zum Beispiel nicht mit Feuer arbeiten, sondern mit einem elektrischen Ofen, mit einem elektrischen Kiln. Und wir versuchen halt möglichst nur, möglichst einfach zu arbeiten und diese alten Techniken auch zu nutzen, in einem Feuer, zum Beispiel auch das Gold aufzubringen. Und das Ganze ist dann halt so, ja, mach mal ungefähr 700 Grad, aber das kann man halt nicht haargenau aufs Grad Celsius genau kontrollieren. Und wir versuchen auch diese alten Methoden dann zu verstehen und was man damit alles machen kann und wie viel Toleranzen das hat und so weiter. Vielleicht finden wir da auch fortgeschrittenere Techniken. Die Frage war, also Rückfrage war, das ist geplant, dass ihr sowas schon konkret macht? Ja, möchtest du mitarbeiten? Vielleicht fürs nächste Projekt. Dann gehen wir doch mal weiter zur nächsten Frage. Da hinten hier jemand.
You brought up the apocalypse.
Hallo. In your presentation. Ihr habt die Apokalypse vorgebracht in eurer Präsentation. Und ich wollte fragen, wie man dieses Projekt nachbauen könnte in einer Die Frage wird wiederholt. Habt ihr versucht, das Projekt in einem kleineren geografischen Bereich zu reproduzieren, an einem anderen Ort auf der Welt zu reproduzieren? Ja, wir haben das in Portugal und Slowenien versucht, aber nicht außerhalb von Europa bis jetzt. Wir möchten aber ein paar Freunden aus Indonesien das Ganze mal zur Verfügung stellen. Also, oder ganz konkret meine Frage, könnte man jetzt hier in Hamburg die Zutaten kriegen, den ganzen Lehm etc.? Oder gibt es, wenn es jetzt kein Lehm gäbe, könnte man da auch andere Dinge nutzen, was weiß ich, Bienenwachs, Holz, irgendwas anderes, wo man dann die Leiterbahnen auftragen könnte. Ja, die Frage ist interessant. Wir haben jetzt halt sehr viel Erfahrung mit dem Lehm aus einem bestimmten Gebiet, wo wir halt üblicherweise tätig sind. Wir haben auch Lehm aus anderen, also wir haben auch Lehm gekriegt aus Wien, als sie diese U-Bahn gebaut haben. Der ist sehr angenehm, um damit zu arbeiten. Aber sehr angenehm. Und da gab es ein Problem, das ich gerne mit euch teilen möchte. Wir haben herausgefunden, dass mit gewissem Lehm, mit gewissen Dingen, dass da quasi 80% defekte Boards rauskamen. Und wir bräuchten da noch viel mehr Zeit und viel mehr Erfahrung, um uns mit dem Material aus dieser Gegend genauer zu beschäftigen, weil halt der Lehm in jeder Gegend ein bisschen unterschiedlich ist. Ja, was ganz anderes, was man machen könnte, ist, anstatt lokale Ware zu nehmen, nehmen wir zum Beispiel rezyklierten Lehm. Die Rückfrage, ein Freund von mir aus Kuba hat gefragt und hat so Dinge probiert und hat versucht, Dinge halt zu reproduzieren, aber es haben ihm dann diverse Zutaten gefehlt. Und wir wissen auch nicht, ob es möglich ist. Also, unsere Tutorials kann man natürlich nicht eins zu eins überall folgen. Die Idee ist natürlich, dass ihr das Konzept nehmt, dass ihr die Ideen versteht und diese dann anpasst auf euren lokalen Kontext, auf eure lokalen Möglichkeiten. Dann kommen wir doch noch zur letzten Frage. Hallo, ich bin Steve. Vielen Dank für eure Forschung. Ich möchte euch sehr danken, dass ihr das uns gezeigt habt und wünsche euch alles Gute. Sorry, dass ich so lange spreche. Dann lass uns doch noch eine letzte Frage aus dem Internet stellen. Das Internet möchte wissen, ob man piezoelektrische Elemente herstellen könnte, zum Beispiel um Musikinstrumente zu bauen. Und es gibt Lili, eine andere Künstlerin, die sich mit piezoelektrischen Kristallen auseinandersetzt. Und die hat rezyklierte piezoelektrische Kristalle verwendet und untersucht jetzt, ob man da was anderes, auch andere Kristalle auf eine ethische Weise neu herstellen kann. Es gibt viele Leute, die mit Piezos arbeiten, aber wir beide sind jetzt halt nicht aus dem Soundbereich, deswegen haben wir uns da nicht so viel damit auseinandergesetzt.